Es ist Mittwoch, 18.22 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir sprechen heute mit Peter Niemeyer über das Spiel im Pokal gegen Preußen Münster. Viel Spaß.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und auch heute wieder an meiner virtuellen Seite beliebter Fanexperte, Chefredakteur von Hertha Base, Marc Schwitzky. Ich grüße dich.
Und nicht Peter Niemeyer, den hören wir gleich.
Genau.
Grüß dich, hi. Ja, ich freue mich. Wir haben eigentlich gar nicht so viel zu besprechen, aber einen besonderen Gast ist macht es umso schöner. So viele berühmte Gäste hatten wir ja noch nicht.
Genau, den hört ihr.
Den
hört ihr gleich. Genau. Den holen wir sozusagen ein wenig später in die Sendung.
Exakt.
Weil natürlich seine Aufgaben bei Preußen Münster auch zeitraubend sind und da wollen wir nicht die ganze Sendung hier mit ihm machen. Deswegen kommt das etwas später. Ich begrüße auch alle neuen HörerInnen. Wenn ihr heute das erste Mal dabei seid, vielleicht auch aufgrund des Namens Peter Niemeyer oder so, dann herzlich willkommen im Hertha Base Podcast. Wir besprechen hier jede Woche die Spiele und News von Hertha BSC und haben oder das Ganze sozusagen eingebettet ist in den Blog herthabase.de. Da könnt ihr auch Artikel, Kommentare und Analysen in schriftlicher Form finden. Also schaut da auch gerne mal drauf. Außerdem findet ihr uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen und auch mit Content und so weiter. Also da gerne auch einfach mal connecten. Genau, dann würde ich sagen, machen wir gar keine halben Sachen und steigen einfach mal in den Mini-News-Teil für heute ein.
So ist es.
Hertha News.
Ja, da gibt es nämlich diesmal gar nicht so viel. Wir sind ja auch noch gar nicht so lange weg von der letzten Sendung. Deswegen nur zwei Meldungen. Und zwar, Marc, du hattest ein Interview mit Rüne Jahrstein gelesen und hast da ein paar, sagen wir mal, doch auch ganz wichtige Infos rausgezogen.
Richtig, er hat mit der Bild ein Interview zu seiner Corona-Erkrankung geführt und besonders gerade, wo der Fall Kimmich so präsent ist und wir sowohl in der Gesellschaft als auch bei den Fußballprofis immer noch an der Impfquote schrauben können, wobei die DFL jetzt gemeint hat, zwischen 92% und 93% ist, glaube ich, die Impfquote in der Bundesliga, was ja im Vergleich zum Rest der Gesellschaft sehr gut ist, aber wir alle wünschen uns natürlich die 100%. Und Rüne Jahrstein ist geimpft, aber hätte sich lieber früher impfen lassen, wie er das jetzt halt der Bild in Bezug auf seine Corona-Erkrankung mitgeteilt hatte. Er hatte berichtet, dass er sich ja das ist ja mittlerweile ein halbes Jahr her, bei der Länderspielreise für Norwegen mit Corona infiziert hat. Und er meinte, er war anfangs sehr müde und dachte, das passiert halt an der Länderspielreise mal. Aber er bekam dann halt Fieber, musste dann in Quarantäne und meinte, die ersten zwei Tage ging's noch und ab dem dritten Tag hatte er überall Schmerzen, konnte das Bett nicht verlassen, hatte hohes Fieber. Irgendwann wurde er dann mit dem Krankenwagen abgeholt in die Charité. Er meinte, er konnte nicht mehr Fußball auf dem iPad schauen. Er war wohl zweimal in der frischen Luft, aber saß dabei jeweils im Rollstuhl und dann ging es halt so weit, dass er ja sich eine Herzmuskelentzündung zugezogen hatte, was nochmal dazu geführt hat, dass er weiter zurückgeschlagen wurde in der Arbeit wieder hin zum Mannschaftstraining. Er meinte, er hat in der Zeit, ging es ihm wirklich, wirklich nicht gut und er konnte 10 Minuten spazieren gehen und dann war er kaputt. Also, und du redest hier von einem Mitte-30-jährigen Vollprofi.
Vor allen Dingen auch krass. Bei der Erscheinung Rüne Jahrstein das traut man dem irgendwie gar nicht zu, ne?
Ist ja auch ein Trainingsweltmeister, also der macht ja bis jetzt ins, ich sag, hohe Fußballalter, wie gesagt, Mitte 30 ist an sich kein hohes Alter, das muss man dann immer manchmal nochmal vor die Augen halten, dass ja alte Fußballprofis keine alten Menschen sind und der hat ja immer auch Trainingsextraschichten geschoben und so und er hatte gesagt, dass er nach seiner Erkrankung nochmal geimpft worden sei. Und er sagte, ich finde es gut und wichtig, das zu machen. Ich bin ganz klar für die Impfung. Vielleicht hätte es mich nicht so hart erwischt, wenn ich mich im Frühling schon hätte impfen lassen können. Und er arbeitet jetzt ja, er ist jetzt wieder zurück im Mannschaftstraining und arbeitet sehr daran, nochmal bei Hertha auf dem Platz zu stehen. Also er meinte, ich bin nicht nur hier, um hier zu sein. Er hat ja noch einen Vertrag bis 23, der wurde ja, glaube ich, verlängert, während er auch schon ausgefallen war. Das heißt, Hertha setzt da auch auf ihn. Und auf dem Wege natürlich nochmal weiterhin alles Gute, dass sich da jetzt auch Long-Covid-mäßig nichts mehr irgendwie entwickelt hat. Und zeigt, glaube ich, wie gesagt, nochmal allen, führt nochmal allen vor Augen, was diese Erkrankung mit jemandem macht. Und dass wir alle da, dass es uns allen daran gelegen sein sollte, die ja die Impfquote zu erhöhen und die Inzidenz, die jetzt aber wieder, ich glaube, 125 oder so liegt in Deutschland, wieder runter zu bauen.
Ja, also genau. Es ist ja auch nicht immer nur, also klar, man schützt sich ja auch selbst und das ist, hätte ja Rühne anscheinend auch gerne selbst gemacht, noch schon früher, weil dann einfach der Krankheitsverlauf bei einem selbst nicht so schwer ist, aber man steckt halt auch weniger leicht andere an. Insofern ist das auch eine Investition für andere Leute. Deswegen, ja, da ihr kennt unsere Meinung dazu. Genau, das auf jeden Fall nochmal wichtig zu erwähnen. Und dann haben wir noch eine zweite News, und zwar, also ist ja quasi, gehört ins selbe Thema, so mehr oder weniger. Am 7. November dürfen wieder 37.500 ZuschauerInnen ins Olympiastadion zum Spiel gegen Leverkusen. Das Ganze dann auch trotz der erhöhten ZuschauerInnenzahl mit der 3G-Regel, also entweder geimpft, getestet oder genesen. Das hat jetzt irgendwie Berlin entschieden, dass das geht, dass man jetzt wieder 50% auslasten darf. Ich glaube, bei Union sind es sogar 16.000 und ich glaube, die haben nur 18, ne? Irgendwie sowas in dem Dreh. Also da ist es wohl auch nochmal
ja,
ein Ticken, also von der Prozentanzahl höher. Glaubst du, dass 37.500 Leute kommen gegen Leverkusen im November?
Eher nicht. Nee, also glaube ich tatsächlich nicht. Könnte ja schon sein, dass es jetzt die vorherigen, was 20, 25.000, die wir jetzt beim letzten Spiel waren, vielleicht kommen da noch 1.000, 2.000 mehr. Das kann schon sein, aber da muss man gar nicht nur auf Hertha gucken. Im Gegenteil, das betrifft, glaube ich, die gesamte Liga aktuell, dass alle noch durchaus strugglen, ihre jetzt wieder geöffneten Stadien, manche Vereine haben ja sogar 2G und dürfen dann voll auslasten und solche Geschichten, dass da alle große Probleme haben, die Leute wieder reinzubekommen. Ich glaube, alle sind noch einigermaßen vorsichtig. Das ist einfach so. Die Menschen tasten sich ans normale Leben wieder heran. Und ja, bei Hertha wissen wir aber auch, wie, also, dass es ohnehin nicht selbstverständlich ist, im November über 35.000 Menschen ins Olympiastadion zu bekommen, wenn nicht gerade absolute Hochkonjunktur sportlich herrscht. Dahingehend entwickelt sich ja gerade, dass Hertha jetzt dann von hinten heraus die Champions League holt. Aber mal abseits dessen, ich glaube es nicht. Wenn am Ende 30.000 kommen, glaube ich, ist das schon ein Erfolg. Und dann passt das erstmal.
Ja, zumal der,
alles andere kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, zumal der organisierte Support ja immer noch fehlt, ne? Und das sind ja dann schon eben echt viele Leute. Ja, also, aber man sieht, es entwickelt sich jetzt wieder hin zur Normalität. Ich glaube, wir robben uns da jetzt so langsam ran. Es ist ja auch immer noch ein Ausprobieren, ne? Wie weit kann man gehen in einer bestimmten Situation? Und ja, finde ich jetzt erstmal, sagen wir mal, gut, dass man das ausprobiert und guckt, ja, wie es sich dann am Ende verhält. Deswegen, ja, ist also
spontan auch noch was dazu eingefallen zum Themenkomplex Corona, dass Freddy Bobic auch gefragt wurde auf letzten Pressekonferenz vor dem Münsterspiel eben, wie es denn mit der Impfquote bei Hertha aussehen würde. Und er sagte, im Staff 100% und bei den Spielern, da ging die Rechnung nicht so ganz auf, weil Hertha müsste dann irgendwie 70 Spieler im Kader haben oder so, weil er davon sprach, dass maximal 4 Spieler noch nicht geimpft sind und Hertha dementsprechend bei einer Impfquote von 94% läge.
Ja gut, das haut vielleicht hat er die Jugendmannschaft mitgenommen oder so.
Ja, wer weiß. Auf jeden Fall rein mathematisch könnte das schwierig werden, aber bezieht man das jetzt mal nur auf die totale Zahl, nämlich von maximal 4 Spielern, da muss anscheinend noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Er sagte, dass man das vor ein paar Wochen hätte man das auch schon mit Argumenten geschafft, ein paar Spieler nochmal davon zu überzeugen und dass man das auch weiterhin in dieser Form versuchen wird. Ist natürlich nicht an uns, da jetzt rumzurätseln, welche Spieler da jetzt nicht geimpft sind und welche geimpft. Das wollen wir nun wirklich unterlassen. Ich glaube aber, ein eindringliches Gespräch mit eben Rüne Jahrstein beispielsweise könnte schon oder mit Jordan beispielsweise, der ja, glaube ich, bis heute nichts schmeckt. Das sind, glaube ich, so Personen, mit die vielleicht auch mal ein gutes Wort da einlegen können, um da mal die Quote auf die 100% hochrutschen zu lassen.
Das würde mich so wahnsinnig machen, wenn ich nichts mehr schmecken würde, ne?
Das ist
also, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Torunariga wirklich so ist, aber also der hat ja sehr lange auf jeden Fall nichts geschmeckt und ich finde, selbst wenn du dann mit allem anderen wieder topfit bist, ja, also wenn du körperlich sonst komplett unversehrt bist, ich glaube, dass das auch sich am Ende auf deine fußballerische Leistung auswirkt, weil du bist also ich wäre ein anderer Mensch. Das wäre
ja
furchtbar.
Das war ja auch diese Phase, in der Torunariga irgendwie so ein bisschen, ja, neben sich stand. Also das war auf jeden Fall in einem Leistungsloch zu der Zeit. Das war schon so. Aber ja, ey, man kann nur hoffen, dass da, wie gesagt, die Quote ist sehr hoch im Gegensatz, also im Vergleich jetzt beispielsweise gesamtgesellschaftlich. Trotzdem, wie gesagt, gilt es alles zu optimieren und ja, kann man sich nur wünschen, dass es bei Hertha dann irgendwann auch im Kader bei 100% ist.
Ja. Gut, dann holen wir doch jetzt mal unseren Gast dazu. Und ja, dann sage ich herzlich willkommen, Peter Niemeyer im Hertha-Base-Podcast. Grüße dich und schöne Grüße nach Münster.
Hallo, schöne Grüße aus Münster nach Berlin und natürlich an alle Hörer auch. Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit euch.
Ja, wir uns auch.
Absolut.
Genau, wir starten auch direkt rein. Du warst ja von 2010, für die Jüngeren unter uns hier, du warst ja von 2010 bis 2015 Hertha-Spieler und hast, sage und schreibe, 121 Spiele für Blau-Weiß bestritten. Warst auch Aufstiegskapitän, also sehr, sehr verdient und warst danach noch 3 Jahre beim SV Darmstadt aktiv. Und erzähl mal so ein bisschen, vielleicht die Leute, die dich danach nicht mehr so verfolgt haben, skizzier doch mal so ein bisschen deinen Weg, wie es dann weiterging bis heute, bis du dann in Münster gelandet bist.
So jetzt. Ja, also stimmt, dass ich danach 3 Jahre nach Darmstadt gegangen bin. Und das letzte Jahr war ich verletzt in den 3 Jahren. Und ja, dann kam auf einmal der 1. Juli. Und mein Vertrag ist ausgelaufen. Und irgendwie dachte ich vorher, okay, obwohl ich das Jahr verletzt bin, es geht immer weiter. Und ich spiele weiter und mache weiter. Aber dann kam der 1. Juli und es war vorbei. Mein Vertrag ist ausgelaufen. Und ich saß quasi zu Hause und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Hätte ich nie mit gerechnet, muss ich sagen. Weil ich eigentlich immer dachte, ich bin so weitsichtig und guck so über den Tellerrand hinaus, dass ich schon immer einen Plan habe, was ich weitermache, aber irgendwie habe ich in der Blase gelebt, dass es auch fußballerisch weitergeht, aber es kam halt vertraglich nichts, kein Verein und dann saß ich dort und musste mich erstmal finden. Das war schon so eine Findungsphase für mich. Der Sommer war einer der heißesten Sommer. Ich saß abends oft irgendwie mit Freunden zusammen, aber ich, ja, und morgens, ich wusste nicht, welcher Wochentag ist, so, ne? Für einige ist das Urlaub. Für mich war es aber kein Urlaub, für mich war es Stress.
Ja, glaube ich.
Und dann kam irgendwann der Anruf von Twente Enschede. Und die konnten sich vorstellen, mich zurückzuholen. Ich bin damals angefangen, dort Fußball zu spielen, habe dort meinen ersten Schritt als Profi gemacht. Und ja, da habe ich kurz überlegt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ja, ich kann es mir vorstellen. Ich wollte bewusst vielleicht mal ins Ausland ein bisschen was anderes zu sehen. Nicht mehr als Fußballer, sondern auch auf der anderen Seite. Und sie hatten mir angeboten, sie haben es genannt Head of Development. Ich habe so Top-Talente begleitet bei den Profis. Mhm. Und so der letzte Schritt ist ja halt eigentlich der schwierigste. Aus der Jugend hoch zu den Profis. Und ich sollte denen quasi dort eine Stütze sein, diesen jungen Profis. Und habe das 2 Jahre gemacht, hat einen 2-Jahres-Vertrag dort unterzeichnet. Und dann kam Corona, mein Vertrag lief aus, die haben die komplette sportliche Führung ausgetauscht in Enschede. Und ja, dann lief halt mein Vertrag aus. Und dann kam der Anruf von Preußen Münster. Und ja, ich habe es gemacht und bis jetzt noch keinen Tag bereut.
Cool.
Ja, wie du sagst, ne? Also du bist jetzt seit Juli 2020 Sportdirektor bei Preußen Münster. Der Verein war da quasi gerade in die Regionalliga West abgestiegen, nachdem er, glaube ich, 10 Jahre in der dritten Liga war. Ist ja auch an sich eine Institution in der Region, bisher auch nicht weit davon weg aufgewachsen. Dem Sportbuzzer sagtest du, dass du quasi den Generalschlüssel für Münster bekommen hättest, also für den Verein, nicht für die Stadt, das vielleicht noch nicht. Wie würdest du denn den Verein beschreiben und was sind denn deine konkreten Aufgaben?
Ja, stimmt schon, dass sie mir quasi den Generalschlüssel gegeben haben. Einzige Problem ist nur, es sind nicht so wahnsinnig viele Türen, die man dort mit diesem Generalschlüssel aufschließen kann. Es ist ein bisschen mehr als eine Sandburg. Also definitiv ist natürlich dieser Verein schon ein bisschen in Schieflage geraten, vor allen Dingen sportlich natürlich in die vierte Liga abgestiegen. Traditionsverein, sagtest du ja schon. Und ja, letztendlich gilt es halt oder geht es darum, wieder Strukturen zu schaffen, ne? Strukturen zu schaffen, woraus sportlicher Erfolg stattfinden kann und ein Fundament zu schaffen. Und wir sind sicherlich nicht auf Rosen gebettet und auch sicherlich hat die Corona-Zeit es nochmal mehr in Schieflage gebracht, dieses Schiff. Aber ja, ich bin davon überzeugt, wenn man ein Fundament schafft, dann und Strukturen schafft in so einem Verein, dann kann man wieder sportlichen Erfolg haben und dann kann man auch wieder sportlich aufsteigen. Und ja, die Strukturen sind hier nicht wahnsinnig groß, deswegen, ja, bildlich gesprochen mit den Türen, es gibt nicht so wahnsinnig viele Türen, aber man kann ja versuchen, neue Türen zu schaffen und da bin ich dabei.
Also das sind die Ziele quasi bis 2023, da läuft ja dein Vertrag aus, jetzt sagen wir mal, bis dahin geht's dann weiter, hoffen wir mal, dass es bis dahin darum geht, quasi mehr in Beine als Steine zu investieren, Strukturen schaffen und da halt die Rahmenbedingungen für Erfolg zu schaffen. Und gar nicht kurzfristig jetzt irgendwie Hauptsache hoch.
Strukturen schaffen, ja, genau. Also Strukturen schaffen, darum geht's. Mehr in Steine als in Beine zu investieren, genau. Und weil es ist einfach so, als Beispiel nur mal, wir haben noch kein NLZ, kein Nachwuchsleistungszentrum. Und jetzt gilt es halt, und dafür brauchen wir eine gewisse Infrastruktur, zum Beispiel drei Trainingsplätze, die haben wir aktuell nicht. Jetzt versuchen wir, zwei neue Trainingsplätze zu schaffen, um ein NLZ zu gründen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um nachhaltige Jugendarbeit zu gewährleisten. Und davon versprechen wir zum Beispiel sehr, sehr viel. Und das sind solche Schritte, die in die Richtung gehen, in die wir wollen. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, dass wir auch dann wieder sportlichen Erfolg in der ersten Mannschaft haben werden. Und ob das dann bis 23 klappt, ist natürlich mein Ziel.
Ja, cool.
Nee, auch aber, gerne schon früher.
Ja, aber du hast ja auch gesagt, dass es dir anscheinend sehr viel Spaß macht. Deswegen auf jeden Fall dafür viel, viel Erfolg. Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, wir sparen uns mal irgendwie die Frage danach, wie sehr du immer noch mit Hertha verbunden bist und so. Das hast du ja irgendwie schon 1000 Mal beantwortet jetzt im Vorfeld auch des gestrigen Spiels. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass du noch eine besondere Beziehung zu Hertha BSC hast. Deswegen frage ich jetzt mal 1-2 Schritte weiter. Hast du denn noch irgendwie jetzt ganz konkrete Beziehungen zu Berlin? Also irgendwie noch einen Koffer da stehen oder eine Wohnung oder irgendwie Freunde, die du öfter siehst? Oder also wie intensiv verfolgst du Hertha auch, jetzt neben deinen wahrscheinlich auch sehr zeitraubenden Aufgaben bei Münster?
Ja, also ich habe Berlin lieben gelernt. Berlin hat mich in den Bann gezogen. Ich habe natürlich wunderschöne Jahre gehabt, intensive Jahre dort gehabt. Mein ältester Sohn ist dort geboren und ja, ich hatte mit Hertha natürlich sportlich 2 Aufstiege, 1 Abstieg, sehr turbulent ab und zu gewesen. Und ja, vor allen Dingen natürlich auch die Stadt mit allen ihren Facetten lieben gelernt.
Ja, cool.
Du hattest ja dem RBB geschildert, dass du dir eine Rückkehr auf jeden Fall vorstellen kannst zu Hertha. Als du 2015 gegangen bist, hattest du ja sogar einen Anschlussvertrag bei unterschrieben. Ich glaube, den Sportbosser hattest du aber gesagt, dass dieser nicht mehr gültig sei nach all der Zeit. Du aber immer noch regelmäßigen Kontakt zu den Hertha-Verantwortlichen hast oder zu manchen. Gibt es denn bestimmte Bereiche bei Hertha, das sich ja aktuell wirklich sehr im Wandel befindet, die dich besonders reizen? Vielleicht auch gepaart mit dem, was du jetzt aktuell auch schon machst?
Ja, genau. Man muss einfach sagen, dass ich Hertha damals da verlassen habe und diesen Anschlussvertrag von Michael Preetz bekommen hat, da war ich ihm sehr, sehr dankbar für und sehr, sehr glücklich, weil das nicht selbstverständlich war und ich ja schon das Gefühl gehabt habe, dass ich dort schon auch meine Fußstapfen hinterlassen habe und dann dort die Möglichkeit zu bekommen, das habe ich ihm sehr, sehr hoch angerechnet und dann bin ich nach Darmstadt gegangen, 3 Jahre und dann lief, wie ich ja eben auch schon mal erzählt habe, so mein Vertrag aus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss was anderes nochmal sehen. Ich möchte eben was anderes nochmal lernen und bin bewusst dann halt diesen Schritt nach Holland gegangen, um ein bisschen out of the box zu gucken. Ne? Vielleicht mal was anderes zu sehen, was in Deutschland passiert. Und daher diesen Schritt nach Holland gemacht. Aber grundsätzlich kann ich es mir total gut vorstellen, auch mal wieder zurückzukommen, weil ich, wie ihr ja auch hört, in jedem Interview oder wenn man spricht, dass ich Hertha einfach sehr, sehr schätze und sehr in meinem Herz verwurzelt ist inzwischen. Und in welchem Bereich, ja, also ich habe in Holland natürlich auch ein bisschen die Trainerschiene kennenlernen dürfen, stand mit auf dem Platz bei jeder Trainingseinheit und weil ich einfach auch die Seite mal kennenlernen wollte, aber ich sehe mich schon eher im Managementbereich, ne? Irgendwie zu sehen, versuchen, was Strukturen zu schaffen, worauf halt sportlicher Erfolg stattfinden kann und da weiter dran zu arbeiten an solchen Sachen. Die Sachen machen mir unheimlich viel Spaß.
Ja, da hattest du, also als du gerade so erzählt hast mit Strukturen schaffen und so, da musste ich auch sehr viel an Hertha denken tatsächlich, weil ich meine, nichts anderes passiert ja auch gerade bei Hertha. Also da wird ja auch jetzt einfach sehr viel umgekrempelt und sehr viel neu gestaltet, glaube ich einfach. Und auch das, was du erzählt hattest mit den jungen Spielern, die zu begleiten. Ja, ich glaube, das ist echt eine wahnsinnige Aufgabe und eine wahnsinnig wichtige Aufgabe auch, weil, wie du schon sagtest, das ist dann halt wirklich ein großer und schwerer Schritt dann ins Profi-Dasein und ja, davon kannst du ja wahrscheinlich denen viel erzählen. Und ich seh dich da auch in so einer Rolle, könnte ich mich dich auch vorstellen. Also finde ich gut.
Ich meine, Anne Friedrich, ganz kurz, Anne Friedrich, da haben wir auch letztens im Podcast mal besprochen, dass er auch schon ein Lebemann ist, der auch sich sehr viel vorstellen kann. Und ich glaube, Hertha Sportdirektor zu sein, wird nicht seine letzte Mission gewesen sein im Leben. Also da wird er vielleicht irgendwann auch nochmal eine Stelle frei, auch wenn wir ihn gerade sehr zu schätzen wissen.
Ja, ich glaube, Arne macht da einen super Job. Ich genieße es, den Austausch mit Arne zu pflegen und zu haben. Also von daher, der macht da schon einen guten Job und es wäre härter zu wünschen, dass er noch lange da ist.
Ja, aber absolut, absolut.
Ich denke halt, dass es total wichtig ist, weiter an den Strukturen zu arbeiten und deswegen verfolge ich Hertha wirklich so gut es geht, weil da passiert natürlich gerade ganz viel. Eine neue Führung ist da und da, dass dann halt auch irgendwo neue Ansätze geschaffen werden, das ist halt schon auch, glaube ich, der richtige Weg.
Ja, definitiv. Also wir reden ja auch jede Woche hier in unserem Podcast drüber und wir sehen Hertha da auch auf einem guten Weg und ja, aber dir auf jeden Fall, ich meine, wir wollen ja auch nicht immer irgendwie sagen, also du hast ja jetzt auch einfach deine Stelle bei Münster und dafür auf jeden Fall auch viel Erfolg. Aber kommen wir mal noch zu einer anderen Station, beziehungsweise die würde ich gerne noch erwähnen und zwar hast du ja tatsächlich schon mal 2009 den DFB-Pokal gewonnen mit Werder Bremen und Ja, für Hertha ist es ja jede Saison aufs Neue irgendwie die Mission, ins Finale im eigenen Stadion einzuziehen. Und jetzt steht Hertha zumindest mal schon mal im Achtelfinale. Du kannst es ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Was wären denn jetzt so, wenn du den Hertha-Spielern, den Jungen vor allem, auch irgendwie Tipps geben müsstest? Was sind denn jetzt die Zutaten, die es braucht, um möglichst weit im Pokal zu kommen? Und hast du vielleicht auch in deiner Zeit von Hertha da irgendwie einen besonderen Druck gespürt, weil es halt so ein besonderes Ding auch für den Verein ist?
Ja, und ich glaube, das ist halt das große Problem, was Hertha halt und das hat und was halt auch eigentlich jährlich wächst, weil die Sehnsucht wächst immer mehr.
Mhm.
Und jedes Jahr schaffst du es nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass vor ein, zwei Jahren oder vor zwei, drei Jahren eher Hertha mal im Halbfinale stand gegen Dortmund, glaube ich, ne? Heimspiel.
Mhm.
Was da los war, ja. War unfassbar. Ich habe so mitgefiebert.
War im Stadion, das aber, war krass.
Es war gigantisch, oder? Und
Oh ja.
Und irgendwie, ja, jeder hat so die Sehnsucht und diese Sehnsucht wächst halt von Jahr zu Jahr und dadurch wächst natürlich auch ein gewisser Druck. Und ich fand auch, dass man das also auch gestern so ein bisschen merkt, einfach bei den Pokalspielen, ja, das ist einfach harte Kost. Definitiv. Und wenn du dann auch noch irgendwie so zu so einem Regionalligisten musst, der irgendwie sein Messer da zwischen den Zähnen hat, und irgendwie da die Fans dann da richtig Vollgas geben, das ist einfach scheiße. Und das ist einfach so schwer. Und ich glaube, diese Runde hat Hertha jetzt ja Gott sei Dank überstanden. Jetzt wird es wahrscheinlich eine etwas größere Nummer. Natürlich gehört ein bisschen Losglück dazu, ne? Ja, wäre schon hilfreich, wenn man ein Heimspiel hat und dann hoffentlich irgendwie vielleicht einen Zweitligisten bekommt. Und ja, da muss man von Runde zu Runde dann mal schauen. Aber ich kann nur sagen, das ist das Geilste, was es gibt, nachher am Ende diesen Pokal in den Händen zu halten. Ja. Ich habe immer noch so eine kleine Miniatur bei uns im Wohnzimmer stehen. Werder uns damals so als Geschenk gemacht. Das ist schon besonders, schon cool.
Ja.
Freddy Bobic hat das Ding mit Frankfurt ja auch gewonnen, vielleicht weiß er auch, wie es geht. Ja, sogar zweimal, ne? Ich weiß noch, dass es mal eine RBB-Doku gab auch über die Pokalhistorie von Hertha, weil die ja wirklich wenig glorreich ist. Es gibt die besagte Geschichte von den Hertha-Bubis, ne, die das Ende der 90er mal geschafft haben, aber die Profis haben es nie erreicht. Und dann weiß ich noch so in der Doku, wie dann Nello Di Martino vor dem Spiel gegen Wormatia Worms oder so den Wagen auf dem TV-Wagen irgendwie die Kabine schiebt und sagt, das jetzt machen wir Scouting. Also das ist schon oft sehr trostlos gewesen, was Hertha im Pokal
geliefert
hat. Ja, genau. Und schöne Statistik, und die bleibt ja aus seiner Sicht leider, aber die bleibt ja für Hertha bestehen. Wenn Paul Dardai Hertha-Trainer ist, fliegt man nicht gegen unterklassige Gegner raus. Hab jetzt letztens nochmal nachgeguckt, 11 Begegnungen mit Vereinen aus zweiter Liga oder drunter. Man hat jedes Mal gewonnen, ausgeschieden ist man unter Paul Dardai zweimal gegen Dortmund, einmal gegen Bayern und einmal gegen Köln.
Das ist okay.
Wenn man hoffen, dass es dieses Jahr vielleicht besser wird. Mal gucken.
Ja, das ist doch okay eigentlich, oder? Also, obwohl wir.
Ja, man blamiert sich nicht, oder? Aber fürs ganz große Ding reicht's halt auch nicht. Aber ich glaube, das beschreibt Hertha auch ganz gut.
Ich bleib dabei. Du musst ein bisschen Losglück haben. Irgendwann, die Chance ist natürlich schon irgendwann groß, dass du halt auch mal Dortmund oder Bayern erwischt oder noch einen anderen Top-Verein aus der Bundesliga. Aber da musst du halt da irgendwie in dem Spiel halt ein bisschen deine Arschbacken zusammenkneifen und versuchen, da das Ding zu reißen. Und dann kann man es irgendwann vielleicht schaffen.
Ja,
ins Finale zu kommen.
Vielleicht ist es halt auch, was du gesagt hast, ne? Vielleicht muss man auch versuchen, diesen Druck ein bisschen loszulassen. Also wenn du schon sagst, das war schon zu deiner Zeit so irgendwie und ist auch wahrscheinlich jetzt ja für die aktuellen Spieler dann auch ein Druck. Vielleicht hat man ja aus dem Dortmund-Spiel gelernt und kann vielleicht dann auch sagen, okay, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt spielen wir einfach nur noch und vielleicht ein bisschen loslassen auch von diesem, weil Davy Selke auch schon wieder nach dem Spiel bei Hertha TV gesagt hat, ich will alles, ich will egal wie in dieses Finale. Ist ja lobenswerter Anspruch, aber wenn das dann in Druck um sich ummünzt, der dann halt zu schlechten Leistungen führt, ist dann natürlich nicht so gut.
Ja, man merkt es einfach so ein bisschen, also auch gegen uns beim Spiel. Also, ja, wir waren dann mal weniger. Es war jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Ist halt auch eklig dann gegen 10 Mann, ne? Und dann wächst eigentlich der Druck noch mehr. Und ich werde nicht vergessen, so kuriose Dinge wie, wir haben, glaube ich, in Koblenz, da haben die ein Tor des Jahres geschossen von der Mittellinie. Irgendwie so ein Festschlag. Der Ball flog einfach über, ich glaube, Markus Jähner war da damals noch im Tor. Flog mit der Bogenlampe ins Tor. Also dann passieren halt auch solche Dinge dann, ne? Wenn du dann im Rücken zur Wand stehst. Gefühlt ja immer bei Hertha in den Pokalrunden. Und ja. Es wäre schön, wenn man
das war der Bruder. Der Bruder von Sebastian Langkamp hat, glaube ich, damals das Tor für Koblenz gemacht. Auch noch so eine Geschichte. Echt, ja? Aber gut. Ja. Genau.
Wir waren ja jetzt gerade schon so ein bisschen beim Sportlichen. Na? Du hast bisher schon eingestiegen, so ein bisschen ins Spiel. Und da wollen wir ja auch natürlich mit dir jetzt ein bisschen drüber reden. Du hast jetzt auch im RBB gesagt, dass schon einiges zusammenkommen muss, dass Preußen da die Sensation schafft und dass ihr alles in die Waagschale werfen müsst und alle Tugenden auf dem Platz gefragt sind. Wie viel hast du denn davon gestern gesehen? Weil, also du hast jetzt schon gerade gesagt, ne, ihr seid ein Mann weniger gewesen dann auch ab der Halbzeit. Und also ich persönlich vom Fernseher habe davon dann nicht so viel gesehen, dass ihr einer weniger wart. Wie hast du es gesehen?
Ja, ähnlich wie du. Also es war schon, wir haben schon sehr, sehr viel auf den Rasen bekommen, was wir vorher gesagt haben. Und diese Tugenden haben wir definitiv auf den Platz bekommen. Und der Funke ist auch definitiv auf die Ränge übergesprungen. Und ja, es war sehr, sehr ärgerlich, dass wir nachher dann die zweite Halbzeit komplett mit einem Mann weniger spielen mussten. Ich glaube schon, dass wir Hertha alles abverlangt haben. Und am Ende muss man sagen, ja, vielleicht war das ein Stück Qualität, dass am Ende Hertha die zwei Tore noch gemacht hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir sie vor Aufgaben gestellt haben.
Das definitiv. Absolut. Das absolut. Es gab auf Twitter ein Video, bei dem du auf den Auswärtsblock zugelaufen bist und von den mitgereisten Hertha-Fans sehr herzlich empfangen wurdest. Was ging dir da durch den Kopf? Und Anschlussfrage, abseits so vom Sportlichen, wie fandest du den Abend mit 11.000 ZuschauerInnen? War ein würdiger Rahmen, oder?
Ja, total. Also bevor ich gleich auf das zu kommen, was du anfangs gesagt hast, es war ein würdiger Rahmen, es war ein schöner Abend. Man merkt einfach, auch in Münster ist eine Fußball-Euphorie da. Wir machen wieder positive Schlagzeilen für Preußen Münster. Wir haben absolut Werbung gemacht für den Fußball in Münster, im Münsterland an diesem Abend. Und der Moment, als die Rufe kamen, mein Name kam aus dem Hertha-Block und ich dann dort hingekommen bin, muss ich sagen, wenn ich noch dran denke, kriege ich Gänsehaut, werde ich emotional, weil das wirklich, das habe ich nachher auch gesagt, so, das war echt was ganz, ganz Besonderes für mich, weil du beendest immer deine Karriere und dann merkst du, das habe ich eingangs auch schon mal gesagt, so, du beendest deine Karriere und dann bist du auf einmal, also Peter Niemeyer, ne, und nicht mehr der Fußballer. Mhm. Und obwohl ich meiner Meinung nach nie so als wenn den Fußball profiliert habe. Trotzdem war ich Peter Niemeyer der Fußballer. Und dann fängst du an, musst du dich erstmal finden, versuchst du einen neuen Weg zu gehen als Person Peter Niemeyer und vielleicht auch in einen neuen Bereich, jetzt für mich als Sportdirektor in einen neuen Bereich. Du weißt, dass du relativ unten an der Leiter anfängst und erstmal lernen musst. Und das, was vorher war, ist irgendwie weg. So, ne? Deine Karriere vorher ist weg. Interessiert auch keinen mehr, ob du dann da irgendwie so und so viele Bundesligaspiele gespielt hast oder zweite Liga. Irgendwie, ja, es wird schon nochmal erwähnt, aber es hat keine so eine Gewicht mehr. Mhm. Und dann hast du so einen Abend wie gestern. Ich habe mich total gefreut. Einen Tag vorher irgendwie war ich im Hotel, habe die Leute getroffen, habe allen Hallo gesagt, habe noch ein Glas Wein mit denen getrunken, was ich total schön fand, einfach mal weil man ja irgendwie zusammen auch ganz, ganz viele Schlachten geschlagen hat und einen langen Weg zusammengegangen ist. Und dann kommt man nach dem Spiel halt, kommen diese Rufe und man geht dorthin und man merkt einfach, ah ja, man hat irgendwie nicht alles falsch gemacht. Man hat in seiner Karriere irgendwie doch ein bisschen was hinterlassen, was in Erinnerung geblieben ist. Und das war einfach ein wunderschöner Moment und da kann ich nur allen Danke sagen, die dort standen und meinen Namen gerufen haben. Also ich habe dann nicht gerechnet und es war auch hätte auch nicht sein müssen, aber trotzdem war es einfach irgendwie ein unfassbar schöner Moment für mich.
Ja, cool. Also ich finde, als ich es auf Twitter gesehen habe, fand ich es auch, hatte ich auch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich es halt auch toll finde, dass sowas dann, wie du jetzt auch schon sagtest, ne, dass sowas auch über eine aktive Karriere dann überdauert und sich so ein bisschen vorzieht und auch, dass man jetzt, auch wenn derjenige jetzt für die gegnerische Mannschaft dann in dem Moment tätig ist, dass man dann trotzdem irgendwie sportlich bleibt und diese ganzen, diese ganze Geschichte nicht vergisst. Ich fand's auch richtig, richtig schön. Also
Entschuldigung, finde ich so schön, dass sowas Empathisches, dass die Fans, das ist einfach so echt. Da sind Fans einfach genial, ne? Also sie sind so echt einfach. Also und vielleicht ist das auch das Schöne an Fußball, dass da ist nichts Aufgesetztes. Wenn's scheiße ist, dann pfeifen Fans, wenn es gut ist, dann jubeln Fans. Und einfach schön, dass es dort so eine Klarheit gibt. So, ja.
Ja, cool.
Ja. Aber wir können das ja von der anderen Seite eben auch nur sagen, ne? Also wir, die dich ja auf dem Feld gesehen haben, da ist auch wirklich, ich wüsste nicht, was da Negatives bleiben soll. Also wir haben es ja am Anfang die kurze Statistik auch nochmal runtergebetet, das ein sehr verdienter Spieler und ich glaube, das wissen die Fans dann zu schätzen und vergessen das auch nicht. Also du hattest, glaube ich, irgendwo gesagt, dass du, egal bei welchem Verein warst, bist du in die Vordertür rein und auch aus der Vordertür wieder heraus und ich glaube, das spiegelt sich ja auch wieder. Also ich denke mal, dass du in Darmstadt oder auch bei Twente oder Werder, dass du da, egal wo du warst, eigentlich immer einen guten Eindruck hinterlassen hast und bei Hertha eben besonders, eben auch durch die beiden Aufstiege. Aber ja, kommen wir noch zum Spiel als solches. Ja, solltest du auch sein. Wir kommen mal zum Spiel nochmal, steigen nochmal ein bisschen rein. Und zwar, wenn wir da mal in die Analyse ein bisschen gehen. Das Spiel aus Münsteraner Sicht ging ja denkbar ungünstig los. Also Hertha bestimmt ja das Spiel vollständig und schenkt dann Preußen bereits in der dritten Minute dann das 1-0 ein. War ja ein sehr sehenswerter Treffer, von hinten heraus kombiniert, bis dann Jovetic dann einschiebt. Wie hast du denn so speziell die ersten 15 Minuten wahrgenommen? Weshalb kam denn dein Team da so schwer rein?
Ja, ich glaube, da war auch eine große Portion Respekt dabei, ne? Und das erste Tor, das war schon am Reißbrett vorher gut studiert. Das war schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Und man muss einfach auch festhalten, die Jungs spielen normalerweise vor 5.000 Zuschauern maximal. Und wenn dann auf einmal da so ein mehr als doppelter an Zuschauern da ist und da auf einmal so Kameras sind und vorher schon viel Alarm war und dann auf einmal da so eine Lawine kommt und du erst gar nicht so weißt, wo vorne und hinten ist, dass du dann erstmal so ein bisschen dich freischwimmen musst. Dass es mit einem Tor resultiert, war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich dachte halt so, okay, wenn man die ersten 10, 15 Minuten übersteht, dann kommt man besser rein, ohne ein Gegentor. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt war es mit dem Gegentor und trotzdem hat man gemerkt, so, ja, es war so irgendwie am Rande, okay, entweder ziehen sie uns sofort den Stecker, legen das zweite nach, aber irgendwie haben sie dann doch einen Gang rausgenommen, muss man sagen. Ne? Und so ab 15. Minute oder sowas wurden wir besser und kam auf einmal doch auch der ist rübergeschwappt zu den Fans so, und auf einmal kamen wir dann doch besser ins Spiel und haben auf einmal auch Zweikämpfe gewonnen und auch gut kombiniert und guten Fußball gespielt.
Ja, das wollte ich gerade sagen, denn nicht, also genau so habe ich es nämlich auch gesehen. Ab der 15. Minute ist dann Münster irgendwie aufgewacht, ist immer mutiger geworden. War es ein offener Schlagabtausch am Ende. Also es war nicht diese Bundesligist gegen Regionalligist-Dominanz, sondern das ja war einfach ein offenes Spiel zu dem Zeitpunkt. Und das hat dann ja auch, sagen wir mal, jetzt folgerichtig dann in der 41. Minute dann zum Ausgleich von Torben Deters geführt. Ja, du hast ja auch bei Hertha 030 im Vorfeld gesagt, dass man viele Situationen dann auch spielerisch lösen möchte. Und ich finde, das hat man bei dem 1-1 klar gesehen. Oder war das für dich mehr Zufall?
Nee, also für Regionalliga-Verhältnisse haben wir eine sehr, sehr gute Spielanlage. Wir versuchen zu spielen, sind da auch, glaube ich, so Klassenprimus, was das angeht. Aber klar war das der Ansatz von uns. Ich habe nicht gedacht, dass das auch dann gegen den Bundesligisten so funktioniert. Man muss einfach festhalten, glaube ich, das ist halt einfach die Gefahr und die Schwierigkeit eines Bundesligisten, wenn du vielleicht 1-2% meinst, weniger geben zu können, weil es ein unterklassiger Gegner ist. Letztendlich sind die Jungs alle im Profibereich unterwegs, sie trainieren jeden Tag, ne? Und dann sind das dann diese 1-2%, die entscheidend sind. Und es ist sehr, sehr schwer oder kaum möglich, im Spiel auf einmal 1-2% oder in den nächsten Gang zu legen, ne? und mehr Gas zu geben. Das ist sehr, sehr schwer und kaum möglich. Und dann entsteht so ein Spiel, wie es gestern entstanden ist.
Ja, gab ja auch dann einige hitzige Szenen, also Nikolai Remberg, der dann ja leider kurz vor der Halbzeit oder sogar schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann vom Platz musste aus deiner Sicht, hatte ja auch dann zuvor sich, also aus meiner Sicht dann schon auch korrekt die gelbe Karte geholt. Und jetzt mal die Frage an dich, auch die muss man ja stellen, auch mal die Frage, weil es ja doch dann irgendwie, ich hatte mir jetzt die Zeitlupen heute auch noch mal ein paar Mal angesehen, es gab ja schon Kontakt. Wie hast du es gesehen, weil euer Trainer dann auch danach sagte, naja, er sieht es ein bisschen anders, weil es ja schon eine spielentscheidende Szene war.
Ja, es war schon spielentscheidend, glaube ich auch. Ich fand die erste gelbe Karte eigentlich eher dümmlicher von ihm. ja. Enthusiasmus, wie ich das mal nennt. Also das war einfach, er hatte den Ball gut wiedererkämpft und hat den Gegner oder sich zwischen Gegner und unserem Tor gebracht und hätte einfach in Ruhe rausverteidigen können. Und da hat er ihn drehen lassen, wieder drehen lassen und hat sich dann die gelbe Karte geholt. Das war unglücklich. Und das Zweite, auch da muss er halt ein bisschen erfahrener werden. Und das war nicht glücklich. Wobei ich halt auch sagen muss, ich bin auch schon mal hingefallen, bin sofort aufgestanden wieder, so weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt man kriegt den Tritt jetzt. Das ist vielleicht schwierig zu erklären, aber wenn man dann sofort aufspringt und merkt, nee, das war nichts, dann kann man meiner Meinung nach auch als Schiedsrichter vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl das laufen lassen. Hätte ich mir in dem Fall gewünscht, aber trotzdem korrekt letztendlich auch der Pfiff, wenn man ganz gerecht da vorgeht, dann muss man dort die zweite gelbe Karte geben und dann gelb-rot geben. Also von daher, ja, ich kann es nachvollziehen, dass da gelb-rot gegeben wurde, aber mit natürlich mit der Preußenbrille hätte man das vielleicht auch einfach weiter winken können und sagen, okay, er ist sofort wieder aufgestanden, hat dann nicht reklamiert oder sonst was.
Ja.
Wir lassen es so laufen.
Sehe ich auch so, ja.
Mit dem 1-1 ging es ja dann auch in die Kabine. Wie fandest du, kam Münster aus der Kabine raus? Also beschreib uns da gerne mal deinen Eindruck aus der zweiten Hälfte. Also was lief gut und was hätte man vielleicht auch einfach besser machen können?
Weil ich dachte auch,
trotz des schweren Gegners. Manchmal misst man sich ja auch an sich selbst
einfach. Ja, und dieser, also weil ich dachte ja auch, es gibt jetzt eine krasse Überlegenheit auch bei 10 gegen 11. Ich habe es ja gerade schon gesagt, aber man hat davon ja kaum was gesehen.
Ja, genau. Und ich habe halt auch erst gedacht, okay, was macht man? Zieht man sich jetzt zurück? so wie die Maus vor der Schlange, so, ne, vor sein eigenes Häuschen da. Aber ich fand es halt genial und da kann ich wirklich meinen Hut nur vorziehen vor den Jungs, also dass sie trotzdem mutig geblieben sind, weiter Vollgas gegeben haben und weiter auch offensiv Akzente gesetzt haben und auch dort ein, zwei Möglichkeiten rausgespielt haben. Ne? Man muss einfach festhalten, wir haben halt schon durch unseren Fleiß und Willen den 11. Mann eigentlich vergessen gemacht. Ne? Und ja, dann war das dann doch irgendwie ein offener Schlagabtausch. Und klar, letztendlich muss man dann einfach sagen, dann kommt nochmal wieder zwei, drei Jungs von der Bank, die einfach eine extra Klasse haben und die es dann halt auch einfach über Qualität dann irgendwie dann in dem Sinne geregelt haben. Ne? Aber trotzdem muss ich sagen, also als ich dann da saß und die ersten Minuten und dann bis zur 70. Minute, dachte ich so, wow, das ist schon echt richtig stark, was Preußen dort macht.
Absolut. Ich finde, das hat sich gegenseitig bedingt so ein bisschen. Ne? Also auf der einen Seite fand ich Preußen sehr, sehr stark, auch sehr mutig in der zweiten Hälfte. Ein Spieler, der mir bei euch sehr imponiert hat, war auf der Linksaußen Ticklap. Der hat mit Sevojk teilweise gemacht, was er wollte. Da hat man besonders keinen Unterschied gesehen, finde ich. Auf der Seite, auf der anderen Seite hat Preußen taktisch viel richtig gemacht. Das Spiel immer wieder breit gezogen, also auf die eine Seite verlagert, auf der anderen Seite den Mann dann geschickt und solche Geschichten. Also das sah nach Fußball aus. Und bei Hertha auf der anderen Seite, Pardadei sprach auf der Pressekonferenz ja auch davon, dass er gesagt hat, naja, zur Halbzeit, er dachte sich, ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist, dass wir zu 11 sind, was eigentlich ein Vorteil sein muss, besonders als Bundesligist müsstest du ja eigentlich dein spielerisches Übergewicht dann auf den Platz bringen. Hertha hat sich aber so schwer getan, finde ich. Also nach den ersten 15 Minuten, wo man vielleicht die Partie auch schon hätte killen können, wie du vorhin gesagt hast, den Stecker ziehen, als man das nicht getan hat, wurde Hertha immer passiver, immer Träger, konnte sich dann auch im Zentrum nicht behaupten. Und Hertha wechselt dann ja zwischen der 55. und 77. gleich 5-mal. Also alle Offensivkräfte einmal quasi getauscht. Da sind auch einige hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Und in der 79. fällt ja dann das 2-1 durch Belfodil, 4 Minuten später das 3-1. Glaubst du, da hätte Münster noch irgendwas besser machen können oder muss man dann einfach irgendwann sagen, dann sind es die Umstände? Man war zu 10, man ist als Regionalligist, dann irgendwann ist dann vielleicht auch die Puste weg. Wie bewertest du das?
Ja, wir hatten so 2-3 kleine Möglichkeiten davor. Ne? Und wenn man da dann das Tor macht, glaube ich, wird das nochmal hitziger. Ne? Und gut, wenn man jetzt die einzelnen Szenen sieht, beim 2-1, das war eigentlich ein Einwurf, den wir nicht richtig oder gut rausverteidigen. Das war dann einfach individuell, individuelle Klasse von Hertha, das dann so auch dann zu machen und dann da zu stehen und das Ding einfach eben reinzumachen. Ne? Also da muss man dann auch einfach ein bisschen anerkennend sagen, das ist Qualität.
Ja. Auf der anderen Seite ist ja Münster auch mutig geblieben, hat sich bis zuletzt Chancen erarbeitet.
Genau, vor allen Dingen bis kurz vor Schluss. Also da da stand es jetzt dann schon 3-1, aber da gab es ja nochmal zwei Gelegenheiten, die sehr knapp dann auch nur übers Tor gingen, glaube ich. Du hast ja jetzt schon sehr oft gesagt, dass du da auch sehr stolz auf die ganze Mannschaft bist von Preußen Münster. Glaubst du, dass ihr das auch jetzt irgendwie mit in die Saison nehmen könnt? Ich glaube, ihr spielt ja auch schon irgendwie direkt wieder Freitag, oder?
Ja, genau, wir spielen Freitag wieder. Um kurz auf die Szene zurückzukommen. Also es war einfach Werbung für Preußen Münster, ne? Also dass sie dann trotzdem noch nach dem 3-1 trotzdem noch weiter Gas gegeben haben. Es stand 3-1 und man weniger und gegen den Bundesligisten und wir haben irgendwie trotzdem noch probiert und für uns extrem wichtig einfach, weil wir natürlich auch ein bisschen in der Pandemie gebeutelt sind und ja versuchen müssen einfach wieder auch auf mehreren Standbeinen zu stehen und sprich auch Förderer, Sponsoren zu akquirieren, ne? Um einfach wieder finanzstärker zu sein und mehr Möglichkeiten zu haben. Und deswegen, solche Abende sind dann Gold wert, was das angeht. Und dann geht's halt genau am Freitag schon wieder weiter. Spielen gegen die Zweitvertreter von Schalke 04 und dann ist wieder Alltag und da muss es halt, man kann jetzt natürlich die Mannschaft an so einer Leistung messen, es waren besondere Umstände, dass man solche Spiele nicht wöchentlich abliefern kann in der Regionalliga, ist auch klar, aber ja, das bedarf es auch gar nicht. Also wenn es 2-3% weniger wäre, dann würde es immer noch ausreichen, um nachher oben dann mitzumischen, ne? Aber das ist halt schon jetzt auch die Kunst des Teams, des Trainers, jetzt da weiterzumachen.
Ja, gut. Marc, hast du noch sonst eine Sache zum Spiel, die du ansprechen wolltest?
Zum Spiel glaube ich nicht. Also bei Hertha aus Hertha-Sicht muss man sagen, hat ja Peter jetzt auch schon mehrmals gesagt, das ist dann eklig gegen so einen Gegner. Wir kennen diese Spiele. Da muss man einen Strich drunter ziehen. Man ist weitergekommen. Man hatte paar gute Phasen, oftmals fand ich es dann doch sehr dünne, besonders was die Präsenz einfach angeht, da musst du auch teilweise ruhiger sein, Ballbesitzphasen einstreuen, das war mir dann zu passiv an vielen Ecken und Enden, aber wie gesagt, du bist weitergekommen, du hattest die Qualität, die du nochmal einwechseln konntest, für Marco Richter übrigens der dritte Treffer jetzt in Folge, das wird ihm glaube ich auch nochmal ein bisschen Auftrieb geben, Belfodil mit seinem ersten Tor für Hertha, du hast nochmal gesehen, wie Serdar, welche Bedeutung Serdar für diese Mannschaft hat, sobald er auf dem Platz steht, ganz andere Vertikalität, Tiefe, Aggressivität drin. Natürlich Glückwünsche an Linus Gechter, mit 17 Jahren jetzt sein Startelf-Debüt gefeiert bei den Hertha-Profis. Auch nicht so ganz schlecht gemacht. Und jetzt macht man Strich drunter. Ich glaube, in wenigen Tagen, ich glaube 4 Tagen jetzt, ist dann schon die Auslosung fürs Achtelfinale. Sind wir mal gespannt, wer sich da jetzt noch alles heute dazugesellt an möglichen Gegnern. Und am Freitag geht's dann weiter.
Ja,
ich drücke dir die Daumen.
Ja, ja, danke. Hauptsache Heimspiel erstmal. Das wäre schon mal so gut. Da würde ich mich freuen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr dich Marc darauf vorbereitet hat. Wir haben nämlich ja so eine kleine Auswärtsfahrt-Playlist auf Spotify. Wir haben das ins Leben gerufen, auch während Corona, weil wir gesagt haben, hey, wenn es dann mal wieder soweit ist und mal wieder man mal nach Münster fahren kann oder so, dann kann man sich diese Playlist ins Auto reinlegen und dann hat man irgendwie eine gute Zeit. Und wir würden dich jetzt auch gerne einen Song darauf packen lassen, den du dir auswählst. Vielleicht einen Song, den du mit Hertha in Verbindung bringst. Nur nach Hause und so ist schon drauf, obviously. Aber vielleicht irgendeinen, den du auch in der Zeit damals irgendwie gehört hast vom Spiel oder ich weiß nicht. Bist du Musikliebhaber?
Ja, nicht so extrem, aber ich höre natürlich gerne Musik. Ich höre am liebsten 80er.
Oh ja, ich bin auch großer
Fan. Sehr, sehr gerne.
Großer Fan.
Stark. 80er, ich habe so ein paar Jungs, vor allen Dingen Mike Franz und ich, wenn man das eine oder andere Glas mal zu sich genommen hat, dann haben wir die 80er-Playlist angeworfen und wir haben eine sehr, sehr gute Zeit dann zusammen. Muss ich sagen, erinnere ich mich immer gerne dran zurück.
Klingt nach einer Einladung, finde ich.
Ja, stimmt. Aber nee, das war mal super. Trotzdem habe ich ein anderes Lied, was ich mit Hertha verbinde, eigentlich ganz lustig. Wir haben in der zweiten Liga-Saison haben wir einen sensationellen Punkteschnitt gehabt. Wir haben, glaube ich, nachdem wir erst ein bisschen schwierig in die Saison gekommen sind, haben wir dann gegen Union sensationell gewonnen. Auf Montagabend. Und sind dann da durch die Liga marschiert, was wirklich beeindruckend war. Wir haben den höchsten Punkteschnitt gehabt, den es je in der zweiten Liga gab. Und man sieht auch jetzt vor allen Dingen mit den anderen großen Traditionsvereinen, die da irgendwie in der zweiten Liga unterwegs sind, wie schwer das eigentlich ist, dort aufzusteigen sofort wieder und was das eigentlich für eine Leistung war damals. Und wir haben nach den Spielen immer ein Lied gehört, überhaupt keine so eine Partymusik, sondern Over the Rainbow mit diesem Mann, der mit seiner Ukulele, ich weiß gar nicht, wie der
Mann heißt. Ach so, heißt. Der Mann mit den unaussprechlichen Namen, ja.
Genau, ich glaube, der ist schon verstorben auch inzwischen.
Der ist leider verstorben.
Ja, genau. Und wir haben dieses Lied immer gehört, ganz laut in der Kabine und das ist ja mehr so ein, keine Ahnung, so ein so ein Lied, um Shisha zu rauchen, ne, oder sonst was zu machen, aber nicht um Siege zu feiern. Aber trotzdem haben wir dieses Lied immer gehört. Und das war immer nach jedem Sieg, dann haben wir dieses Lied sehr, sehr laut in der Kabine gehört und haben den Sieg genossen. Also das Lied würde ich gerne drauf packen auf eure Playlist.
Cool, das ist doch mal
sehr, sehr schön. Sehr das schön. Machen wir so.
Eine schöne Anekdote, cool, ja. Da könnt ihr euch jetzt also die Mannschaft von damals vorstellen, wie sie freudetrunkend in der Kabine steht und dieses Lied trällert. Sehr cool.
Ja, sehr, sehr gut.
Eine Abschlussfrage vielleicht, Peter.
Ja.
Was glaubst du, wo die Reise für Hertha diese Saison hingeht und auch längerfristig hingehen wird? Was ist da so deine Gefühlslage, deine Einschätzung?
Ich glaube, dass sie sich dieses Jahr stabilisieren werden und dass sie Anlauf nehmen für Größeres. Also es ist definitiv so, wenn es eine Führungswechsel gibt, dass das ein bisschen Zeit bedarf und dass da ein bisschen natürlich erst noch ein bisschen ruckelt, ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Und dann glaube ich, dass sie sich festigen und stabilisieren und auch, dass man nach oben stehen kann. Dafür sind einfach sehr, sehr kompetente Menschen dort in der Führung inzwischen, die dort so Gas geben. Und daher glaube ich auch, dass der Weg nach oben geht. Wohlwissend, und das muss man sagen, vorher waren genauso kompetente Menschen dort am Berg, aber wohl wissend, dass Berlin ein sehr spezielles Pflaster ist, dass es eine große Stadt ist mit hohen Erwartungen. Und ja, ich glaube, man muss vieles richtig machen, um diese Erwartungen zu erfüllen. Und man merkt einfach, diese Vereine in den Großstädten, München mal ausgenommen, die sind inzwischen enteilt, aber ob es Köln, Hamburg oder auch Berlin ist, die sind halt auch extrem mediengeprägt, diese Vereine. Und wenn man dann 2, 3 Boulevardpressen in der Stadt hat und letztendlich hinter jeder Ecke dort irgendwie ein Heckenschütze lauert, dann macht das was mit dem Verein. Und da muss man verdammt stark sein. Und ich glaube, das ist an diesem Punkt, macht Hertha das inzwischen richtig, dass es auf viele Schultern getragen wird und deshalb hoffe ich, also mein Wunsch ist definitiv Europa, so schnell wie es geht, aber wenn man realistisch bleiben möchte oder bleibt, dann glaube ich, dass die sich in diesem Jahr stabilisieren werden und dann einen Angriff wagen können.
Ja, cool. Und jetzt noch dein Tipp gegen Hoffenheim am Freitag. Hoffenheim ja so die Wundertüte der Liga aktuell. Was glaubst du, wird es nochmal der nächste, der vierte Pflichtspielsieg oder so?
Ja, es kann ja so weitergehen. Also ich hätte es mir anders gewünscht, ganz ehrlich. Ja. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie da im Pokal eine kleine Auszeit nehmen, aber warum nicht? Man kann gegen Hoffenheim gewinnen. Und genauso wie jetzt gegen Frankfurt und gegen Gladbach gewonnen zu haben, kann man auch gegen Hoffenheim gewinnen.
Ja, wir drücken die Daumen. Schön, dass du auch die Daumen drückst. Marc, wenn du jetzt keine Frage mehr hast, dann würde ich sagen, entlassen wir dich in deinen wohlverdienten Feierabend. Und danken dir sehr, dass du hier bei uns zu Gast warst. Und ich glaube auch alle Hörerinnen und Hörer waren froh, mal wieder ein bisschen länger von dir zu hören und auch mit ein paar netten Anekdoten und Einblicken. Also vielen, vielen Dank dafür. Und vielleicht hört man sich ja nochmal irgendwann wieder.
Es hat großen Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich jedes Mal, Leute aus Berlin zu treffen, die Hertha zugeneigt sind. Also von daher immer wieder gerne.
Cool, ja, auch echt schön.
Wir halten das so fest.
Ja, nee, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das nee, auch so ein entspanntes Miteinander ist. Also manchmal, man kennt das ja auch anders und deswegen vielen Dank.
Sehr gut.
Ja, viele sind auch dem Format Podcast oft noch so ein bisschen abgeneigt, weil sie so ein bisschen Angst haben, so lange frei zu reden. Besonders so mediengeschulte Profis sind da oft so, lieber das übliche Frage-Antwort-Spiel bitte. Deswegen ist das, wissen wir das auch sehr zu schätzen. Und ja, vielleicht auf ein weiteres Mal irgendwann. Und ansonsten, wunderschönen Tag noch. Die besten Grüße nach Münster und noch sehr, sehr viel Erfolg mit Preußen, auf das man der Region wieder ein paar Erfolgserlebnisse schenken kann.
Vielen, vielen Dank. Euch natürlich auch. Alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Und auf bald. HOE, oder?
Ja, genau, HOE.
So ist es, HOE.
Trinkpause.
Gut, das war doch ein tolles Interview, beziehungsweise ein nettes Gespräch mit Peter Niemeyer.
Absolut.
Sehr, sehr schön. Auch total schön. Auch nochmal vielen, vielen Dank an Tommy, den kennt ihr vielleicht auch von Twitter. Der hat uns da den Kontakt verschafft. Vielen, vielen Dank.
Grüße.
Ja, Grüße gehen raus. Und schön, dass es geklappt hat. Und vielleicht können wir ja in der Zukunft euch häufiger mit irgendwie entweder Hertha ehemaligen oder aktiven, in welchen Positionen auch immer, beglücken. Das wäre für uns total schön. Ich denke, ihr habt da auch nichts gegen. Gut, machen wir noch einen kleinen Ausblick auf den kommenden Freitag.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Hertha BSC spielt gegen Hoffenheim. In Sinsheim wird die Partie ausgetragen. Und wir hatten es ja schon fast letzte Folge so ein bisschen abgerissen. Hoffenheim aktuell eine absolute Wundertüte. Jetzt gestern dann doch relativ souverän im Pokal weitergekommen, oder? Wie hast du es gesehen?
Ja, sagen wir mal so hinten raus. Die ersten beiden Tore wurden ja von Kielern erzielt. Da auch Grüße an Ex-Hertha-Legende oder immer noch Hertha-Legende Johannes Vandenberg. Der hatte das 1:0 noch 3 Minuten beschert, nachdem man das eigene Tor geschossen hat. Kiel kann zwischendurch noch mal ran mit 2:1 und dann haben sie halt, glaube ich, aufgemacht und dann in der 59., 72. und 84. sind dann noch Tore gefallen, sodass es dann am Ende 5:1 stand. Ich glaube aber nicht, dass sich das die gesamte Partie abgezeichnet hatte.
Nee, genau. Und und ansonsten in der Bundesliga, wie gesagt, das hattest du auch letzte Folge schon gesagt, aber wir für alle, die jetzt vielleicht neu dabei sind, also Hoffenheim total wild. Man weiß irgendwie gar nicht, was man bekommt.
Wie jedes Jahr, oder Lukas? Irgendwie?
Es ist ja mittlerweile.
Seit 3 Jahren oder so.
Ja, mittlerweile ist es so, das stimmt. Ehrlich gesagt, ich verfolge Hoffenheim nicht, weil es mir scheißegal ist. Aber maximal dann, wenn wir gegen sie spielen, so. Aber was man so mitkriegt, ist es schon so, ne? Also auch letztes Jahr war es ja wild. Also die hatten ja da so riesen Verletzungssorgen und so weiter. Und dieses Jahr ist es dann auch, in die eine und in die andere Richtung. Also man weiß irgendwie gerade gar nicht, was passiert bei denen. Deswegen, glaube ich, muss man da auch viel mehr auf sich schauen als Hertha und sagen, hey, wir müssen genau das abrufen, was wir jetzt auch sozusagen zumindest in den Bundesligaspielen dann auch vorher so gut gemacht haben. Kompakt stehen, nichts zulassen defensiv, als Einheit auftreten, es dem Gegner schwer machen, aggressiv sein. Und ich glaube, wenn das jetzt erstmal der Plan bleibt, haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt, wenn die Basics erstmal wieder stimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Spiel für sich entscheiden kann oder zumindest punkten kann, definitiv höher als bei allem anderen. Was glaubst du, was drin ist am Freitag? Ist ja jetzt auch dann recht bald wieder, ne? Also auch kräftemäßig ist natürlich so ein Ding.
Aber für Hoffenheim gilt ja dasselbe. Die haben ja fairerweise genau gleichzeitig gespielt. Also was für ein Spieler warte ich. Ich habe, wie gesagt, englische Woche ist nun mal kräftezehrend und fordert ja auch ihre Rotation. Ich glaube, anfangs wird es einigermaßen umkämpft sein und wild, weil beide Teams sich erstmal finden müssen. Da wird wahrscheinlich viel gewechselt werden und dann wollen so beide über Körperlichkeit in die Partie kommen. Das ist meistens so Bundesliga-typisch. Und ich glaube, dann wird Hertha das Spiel der letzten 2 Wochen anstreben. Also dem Gegner mehr vom Ball lassen, kompakt stehen und dann über Konter und Standards halt gefährlich werden. Also Dardai-Fußball eben. Aber das hat ja eben auch schon Frankfurt und Gladbach wehgetan, wieso also nicht Hoffenheim? Und ich glaube, dass die TSG wird gezwungen sein, irgendwie Lösungen mit dem Ball zu finden und über Flanken hinausgehen, weil wenn wir uns die letzten Spiele angucken, Dedrick Boyata und Co. köpfen halt alles raus und Pekarik wirft sich auch in die 17. Flanke. Also aus Hoffenheimer Sicht, da muss ein bisschen mehr gehen. Und gleichzeitig müsste der Gegner von Hertha auch, glaube ich, immer wach sein, weil Hertha jetzt durch Flanken, teilweise schon aus dem Halbfeld oder durch Tempoläufe, Serdar, Darida, Richter sind da entscheidend, sofort gefährlich werden kann.
Ja.
Und
hat man gegen Münster ja Man gegen Münster ja auch gesehen, ne? Es geht eigentlich hauptsächlich über außen irgendwie, bei uns auch. Also.
Ja, und gleichzeitig, wenn es über außen, das bedingt sich immer so gegenseitig, finde ich, das vergisst man manchmal. Wenn es über außen funktioniert, kriegst du automatisch mehr Platz auch in der Mitte, weil der Gegner sich auf irgendwas fokussieren muss und dann kriegt auch ein Serdar mehr Platz. So. Mhm. Na, also das bedingt sich oft gegenseitig. Ich bin mal gespannt auf die Aufstellung. Jetzt Dardai hatte ja gegen Münster 7-mal gewechselt im Vergleich zum Gladbach-Spiel. Ich bin mal gespannt, wie viel er davon zurückdrehen wird. Ja, ja. Also bis auf Schwolo, Boyata, Darida und Plattenhardt waren alle neu.
In der Berichterstattung wurde jetzt immer 5-mal gesagt, aber stimmt, das, du hast ist nicht korrekt.
Natürlich Quatsch. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Plattenhardt jetzt gegen Hoffenheim eine Pause bekommt. Wäre dann das 4. Spiel in Folge und ein Außenverteidiger läuft ja dann doch ein paar Meter. Mittelstädt, der jetzt erstmal auf der Bank saß, könnte dafür vielleicht nach links hinten rücken. Du hast ja mit Dardai und ich glaube dann trotzdem Boyata und Pekarik deine Viererkette. Ja, und ansonsten kehren halt so Leute, glaube ich, wieder wie so vielleicht ein Askasiban, ein Serdar. Ich glaube tatsächlich, dass Jovetic nochmal von Anfang an spielen könnte, weil ich fand das Kreativloch in den letzten beiden Spielen in der Zentrale, wenn eben Serdar nicht am Ball war, schon eklatant. Und Darida fand ich jetzt zwei Spiele in Folge nicht gut. Mhm. Ich glaube, und Jovetic hat sich ja gegen Münster durchaus warm geschossen. Ich könnte mir den gut vorstellen. Und dann kehrt vielleicht ein Piontek zurück. Und mein Tipp, also ich sag mal, ich 4 Pflichtspielsiege in Folge, das klingt zu gut. Ich glaube, Hertha spielt 1-1 und dann können trotzdem, glaube ich, alle damit leben.
Okay, ja, es ist natürlich.
Was glaubst du?
Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Mannschaft ein Tor schießt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie jetzt diese Woche dann auch mit diesem Pokalspielen da am Abend und so.
Ja, ja.
Vielleicht, also ich gehe fast davon aus, dass es so ein richtiges 0-0 wird, wo ich mir am Ende wieder sage, geil, die Zeit, die hättest du auch anders investieren können. Vielen Dank, Hertha BSC. Aber ey, ich meine, muss ja sein, ne? Muss ja sein. Übrigens hier kurzes Feedback zu Hertha TV Plus, ne, wenn man die Sachen im Real Life guckt. Mir fehlt noch dass ich mir das schneller angucken kann.
Ja, das wäre eigentlich wirklich gar nicht so schlecht, ne? So auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, warum denn eigentlich nicht? Also ich glaube, die meisten Player bieten sowas heutzutage.
Eben, ne? Das geht technisch auf jeden Fall. Das
oder man macht es auch noch wie das. Also ich würde mir den DAZN-Player wünschen, weil der DAZN-Player, die machen ja noch so Markierungen. Ah, ja.
Sehr geil.
So von wegen, da ist ein Tor gefallen, da ist eine rote Karte, da ist ein Elfmeter. Dass man sich auch daran so ein bisschen orientieren könnte. Das fände ich auch nicht so schlecht.
Das wäre auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die wichtig wäre. Aber ey, ich nutze dieses irgendwas schneller abspielen auch krass in meinem Alltag mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil man dadurch immer so zugeballert wird, hätte weißt du?
Angst. Ja, also ich kann mir auch Podcast noch nicht. Also viele machen das ja, dass Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, das will ich nicht, weil ich Angst hätte, mich zu entwöhnen von normaler Geschwindigkeit.
Es ist auch teilweise so. Ich habe ein paar Podcasts, wo die Leute aber auch wirklich sehr langsam sprechen, die ich dann irgendwie auf anderthalb.
Was sind denn das für so Einschlaf-Podcast?
Der Einschlafen-Podcast. Nee, aber wo ich die immer auf anderthalbfacher Geschwindigkeit höre und wenn ich dann mal zurückschalte, dann kann ich die auch nicht mehr hören, weil das sind nicht mehr die dieselben Leute, weißt du so?
Das ist gefährlich,
Lukas. Ja, es ist auch gefährlich, glaube ich, einfach, weil man so viele Informationen auf einmal kriegt und ich glaube, das stresst auch irgendwie.
Total, heute beschallt man sich doch sowieso die ganze Zeit. Übrigens sehe ich gerade, dass unsere Freunde aus Karlsruhe im Pokal gerade getroffen haben gegen Leverkusen, die führen 1-0.
Nice.
Mal sehen, ob das noch bleibt.
Sehr gut, sehr gut. Ja, nee, also ein Podcast soll ja auch ein bisschen was Entspanntes sein, also deswegen.
Absolut, absolut. Entspannt oder informativ, aber sollte man sich
kann ja auch beides
Zeit
sein.
Nehmen.
Kann ja auch beides.
Kann ja auch beides, so wie der Hertha-Base-Podcast.
So.
Entspannt und informativ.
Entspannt und informativ. Ihr Hertha-Base-Podcast.
Okay. Wir machen so ein Zweit-Podcast-Projekt auf Hertha Relax und dann, weiß ich nicht, dann irgendwie.
Dann
nehmen wir nur so, du machst dann so entspannte wavy Sounds im Hintergrund, ne? So Entspannungsmucke. Und dann mit so einer ganz ruhigen, basslastigen Stimme machst du nur so Buzzwords. Also so zum Beispiel Marcelinhos Treffer gegen Freiburg. Und dann machen die Leute, die haben die Augen zu und haben dann diese Szenen vom Kopf. Das reicht schon, so Kopfkinomäßig, weißt du? So. Turban Kalu.
Ja, da könnte man mal so eine Wolke erstellen aus, das fände ich eigentlich mal ein geiles, auch ein geiles Twitter-Projekt. Einfach mal so, nur so einen Begriff reinwerfen, der zu Hertha related ist irgendwie. Da kommt bestimmt eine schöne Sammlung zusammen. Na gut,
okay. Naja, gut, wir wollen es nicht in die Länge ziehen.
Genau, beenden wir es an der Stelle. Ihr hört uns am Samstag schon wieder. Da haben wir die nächste Aufnahme geplant.
Podcast-Woche hier,
du. Ich hab's doch gesagt. Wir ballern durch. Genau, okay. Dann hoffe ich, dass euch die Sendung mit Peter und uns gefallen hat. Hört auch gerne am Samstag wieder rein und in die nächsten Sendungen. Und ansonsten wünsche ich euch allen, dass ihr bei dieser ganzen Krankheitswelle, die gerade umgeht, gesund bleibt und dass ihr noch eine gute Woche habt und dass wir dann am Samstag über mindestens mal einen Punkt sprechen können und am liebsten natürlich über 3 Punkte. Marc, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Vorbereitung auf das Interview und so weiter. Und dann hören wir uns Samstag wieder. Macht's gut.
Grüße.